Meine Predigt muss ich mit einer kleinen Erklärung zu meiner Stimme beginnen. Es kann sein, dass sie kurz wegbleibt. Ich habe eben im Haus Jona gepredigt. Die Mikrofonanlage ist ausgefallen und mein Ziel war es, so zu predigen, dass alle es verstehen konnten. Nicht ganz einfach. Ich habe mich bemüht. Wenn Jesus gesprochen hat, hatte er andere technische Hilfsmittel, um zu predigen. Er stellte sich an das Wasser transportierte den Schall, transportierte seine Stimme und so konnten viele ihm zuhören. Wenn Jesus gepredigt hat, legte er nicht nur Wert darauf, dass er verstanden werden konnte, sondern natürlich auf den Inhalt und die Art des Präsentierens. Er predigte viel mit Beispielgeschichten. Er wählte Geschichten aus dem Alltag der Menschen und spitzte sie zu auf eine geistliche Aussage. Diese Beispielgeschichten nennen wir Gleichnisse. In der heutigen Predigt geht es um das Gleichnis aus Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Der Predigttext steht also in Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Wieder einmal waren viele Menschen zu Jesus gekommen, um ihm zuzuhören. Jesus stellte sich hin, schaute die Menschen an und sagte zu ihnen: Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem Weinbauern. Die Ernte war reif, die Trauben waren reif, mussten jetzt möglichst schnell geerntet werden. Dazu brauchte dieser Weinbauer die Hilfe von allen, auch die Hilfe von seinen zwei Söhnen. So ging er früh morgens in das Zimmer seines ersten Sohnes, nennen wir ihn einmal Markus, klopfte an der Tür, wartete einen kurzen Moment, öffnete sie. Sein Sohn saß am Schreibtisch, vor ihm einige Bücher, Zettel, Stifte. Markus war am Lernen. Der Vater räusperte sich kurz und sagte: Entschuldigung, Markus, dass ich dich störe. Aber die Trauben sind so reif, dass wir sie unbedingt heute ernten müssen. Kannst du mir helfen? Markus schaute seinen Vater in die Augen und sagte zu ihm: Überhaupt kein Problem, das mache ich für dich. Ich kann ja später weiter lernen. Vater war glücklich, ein klein wenig stolz auf seinen Sohn, ging aus dem Zimmer heraus, ging zum Zimmer seines nächsten Sohnes, klopfte an der Tür, trat ein. Michael, sein anderer Sohn, lag auf dem Bett, hörte Musik, blätterte in einem Comicheft und schaute seinen Vater verständnislos an. Dieser sagte auch zu seinem zweiten Sohn: Michael, die Trauben sind reif zur Ernte. Kannst du mir bitte heute helfen? Ich brauche dringend deine Hilfe. Der Sohn schaut seinen Vater noch verständnisloser an und sagt: Weißt du, was der Wetterbericht gemeldet hat? Er soll sehr, sehr, sehr heiß werden. Kein Wetter zum Arbeiten. Außerdem muss ich nachher noch mein Moped reparieren. Ein Freund wollte vorbeikommen. Such dir bitte jemand anders. Der Vater verließ leicht traurig und enttäuscht das Zimmer. Er hatte aber keine Zeit, mit seinem Sohn zu diskutieren. Und an dieser Stelle machte Jesus eine Pause. Er schaute seine Zuhörer an und hörte, wie sie sich aufregten. Einige sagten: Genau wie mein Sohn. Genau wie mein Sohn, er liegt auch faul auf der Haut, lässt mich arbeiten und genießt das Leben. Ein anderer sagt: Oh, wenn ich einen Sohn hätte wie diesen Markus, der reinste Segen wäre es. Der Vater schnipst mit dem Finger und der Sohn springt gleich auf und sagt: Jawohl, ich bin mit dabei. Jesus schaut diesen Menschen an und sagt zu ihm: Du meinst also, alle sollten sein wie dieser Markus? Dann warte ab, wie die Geschichte weitergeht. Kaum war der Vater aus dem Zimmer herausgegangen, klingelte das Telefon. An der anderen Ende der Leitung Lydia, eine hübsche junge Dame, die Markus darauf hinwies, dass es warm genug für den See sei. Ohne seinem Vater Bescheid zu sagen, stürmte er zu seinem Schrank, holte die Badesachen raus, packte das Handtuch dazu und fuhr zu der Frau seines Lebens. Michael, dem zweiten Sohn, ging es anders. Lag er eigentlich müde und faul in seinem Bett und blätterte in einem Comicheft, fehlt ihm jetzt so die rechte Muße dazu. Das Gewissen plagt ihn. Mein Vater braucht meine Hilfe. Mein Vater steht jetzt mehr oder weniger alleine im Weinberg. Er sagte seinem Freund ab, legte sein Comicheft beiseite, ging auch zum Schrank, aber nicht um sich eine Badehose herauszuholen, sondern er nahm sich seine Arbeitskleidung heraus, zog sich um und rannte zum Weinberg. Wieder machte Jesus eine kurze Pause, schaute seine Zuhörer an und fragte, ich lese aus Vers 31 folgende, wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der zweite natürlich. Da erklärte ihnen Jesus, was er meinte. Das ist sicher, Betrüger und Dirnen werden eher in Gottes Reich kommen als ihr. Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch zur Buße auf. Aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Dirnen aber folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, wolltet ihr ihm nicht glauben und euer Leben nicht ändern. Obwohl ihr das gesehen habt, wolltet ihr ihm nicht glauben und euer Leben nicht ändern. Stellen Sie sich die Entrüstung unter den Zuhörern vor. Alles gestandene, heute würden wir sagen Christen, gestandene Juden, die in der jüdischen Tradition groß geworden sind, die vieles taten, um Gott gnädig zu stimmen, sich an die Gebote hielten, regelmäßig die Synagoge besuchten. Dann kommt dieser Jesus daher, erzählt eine Geschichte und sagt ihnen ins Gesicht, es reicht nicht für das Reich Gottes. Es reicht nicht für das Reich Gottes, es reicht nicht für den Himmel. Was dann? Fragen sich die Zuhörer. Jesus sagt in Vers 32, Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch zur Buße auf. Keine neue Botschaft für die Juden, aber eine Botschaft, die im Leben keine große Rolle spielte. Schon in Hosea 14, Vers 2 bis 4 und auch an anderen Stellen wurden die Juden immer wieder aufgefordert, Buße zu tun. Dort heißt es, ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn ihr habt euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns alle Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können, kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Wir verlassen uns nicht mehr auf die Assyrer, wir setzen unser Vertrauen auch nicht auf Pferde und Reiter. Wir werden nie wieder das, was wir mit eigenen Händen gemacht haben, als unseren Gott verehren. Denn nur du hilfst den Menschen, die nirgendwo Schutz finden. Tut Buße. Keine neue Botschaft für die Israeliten, für die gläubigen Juden. Und trotzdem überraschend neu. Tut Buße. Was meint Jesus mit Buße? Wenn wir heute das Wort Buße hören, dann geht es häufig um, das sollst du büßen. Die Jüngeren von uns kennen das vielleicht noch aktiver, da sagt man das noch ehrlicher, wenn ein Bruder, eine Schwester einen geärgert hat, etwas weggenommen hat, kaputt gemacht hat, dann sagt man, oh, das wirst du mir noch büßen. Die Älteren kennen es auch, im Fernsehen sieht man das immer wieder, es wurde ein Verbrechen begangen, die Betroffenen sagen, dafür muss dieser Mensch büßen. Sei es, dass ein Mensch ins Gefängnis geht, um seine Strafe abzusitzen, sei es, dass er eine Ausgleichszahlung tätigt. Hauptsache, er muss büßen. Was meint Jesus mit Büßen, mit Buße? Müssen wir für alle Dinge, die in unserem Leben verkehrt gelaufen sind, die Strafe auf uns nehmen, eine Zeit in der Hölle absitzen, Ausgleichszahlungen tätigen, gute Werke vollbringen? Hermann Menge hat geschrieben, Buße bedeutet in den Evangelien meist nicht Sühneleistung, sondern Sinnesänderung, Umkehr. Buße bedeutet in den Evangelien meist nicht Sühneleistung, sondern Sinnesänderung, Umkehr. Oder wie Jesus es sagt in Markus 1, Vers 15, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott. Buße ist also nicht die Richtungsänderung im Straßenverkehr. Auch wenn jemand eine Mathearbeit schreibt, was ja für einige dann bald wieder ansteht, und sich überlegt, nein, das ist nicht das richtige Ergebnis, ich schreibe etwas anderes hin, ist das zwar eine Meinungsänderung, aber keine Buße, keine Sinnesänderung im eigentlichen Sinne. Es geht um mehr, es geht um den Richtungswechsel im Leben, um eine Kehrtwende. Es geht um die Frage, auf welcher Basis ihr Leben steht, was das Fundament für ihre Entscheidungen und Überlegungen ist. Und Jesus fragt sie, er fragt mich, er fragt seine Zuhörer in der damaligen Zeit, wer besetzt die Schlüsselposition ihres Lebens? Wer besetzt das Fundament? Wer besetzt die Entscheidungszentrale ihres Lebens? Wenn ich mit Menschen spreche, Menschen beobachte, auch mich selber beobachte, dann ist häufig eine Basis die eigene Leistung, auf die man stolz ist. Man hat es weit gebracht und man wird es noch weiter bringen. Ist die Basis Geld, Gesundheit, vielleicht die Familie oder ein Modetrend, der Zeitgeist? Egal, was es ist, was in Ihrem Leben das Fundament bildet, Gott sagt Ihnen und er sagt auch mir immer wieder, ich möchte dieses Fundament sein. Nichts anderes. Ich möchte diese Position besetzen. Und Jesus versucht, seine Zuhörer mit dem Gleichnis wachzurütteln. Er steigert es noch, indem er die Menschen zusätzlich mit einem Vergleich betroffen macht. Vers 31b erklärt ihnen Jesus, was er mit dem Gleichnis meint. Er sagt, das ist sicher. Betrüger und Dirnen werden eher in Gottes Reich kommen, als ihr. Betrüger und Dirnen werden eher in das Reich Gottes kommen, als ihr frommen, rechtschaffenen Menschen. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass die zwei Söhne in unserem Gleichnis für zwei verschiedene Frömmigkeitsstile stehen. Der zweite Sohn, der eigentlich gar nichts vom Vater wissen wollte, steht stellvertretend für die Betrüger und Dirnen, steht stellvertretend für die Verbrecher. Es geht hierbei um einen Lebensstil, in dem Gott überhaupt keine Rolle spielt. Gott ist ausgeblendet. Es geht um einen Lebensstil, der allerdings auch an der Substanz zehrt. Ich habe mit einigen Süchtigen und Drogenabhängigen schon gesprochen im Laufe meines Lebens. Fast alle haben zu mir gesagt, Andreas, fange nie damit an. Lass dich erst gar nicht auf so etwas ein. Es ist die Hölle. Menschen, die von sich heraus nach Veränderung streben, ihnen vielleicht die Kraft fehlt, aber Menschen, die die Hoffnung auf Änderung haben, sie können sich vorstellen, dass solche Menschen offener sind für die Botschaft Gottes, für das Angebot Jesu auf Veränderung des Lebens. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie sich zurzeit befinden. Vielleicht zählen Sie sich nicht zu Betrügern, Dirnen und anderen Verbrechern, aber vielleicht sind Sie auch an dem Punkt, in dem Sie sich nach Veränderung sehnen, nach einem Aufbruch, nach etwas Neuem. Jesus lädt Sie mit diesem Gleichnis und mit dieser Botschaft ein zu einem neuen Lebensstil, neu anzufangen, Buße zu tun und das Leben zu ändern. Neben dem zweiten Sohn existiert auch der erste Sohn. Der zweite Sohn hat seinen Lebensstil verändert. Der erste Sohn hat nur fromm gesprochen. Der erste Sohn steht für die Frommen, für die traditionellen Kirchgänger vielleicht. Ich habe mit vielen Christen gesprochen, Und habe immer wieder erlebt, dass Leute sagten, ja, das Zentrale für mich sind die Werke. Ich muss mich gut verhalten. Ich muss nicht in die Kirche gehen. Hauptsache, ich breche die Gebote nicht. Ich muss dies und das tun. Vielleicht versuchen sie auch mit Gottesdienstbesuch Gott gnädig zu stimmen. Oder mit anderen Dingen in ihrem Leben. Jesus spricht zu den Priestern und Pharisäern seiner Zeit, die sich streng an Regeln hielten, die viel mehr Zeit investierten als wahrscheinlich jeder von uns, um Gott zu gefallen, um Gott gnädig zu stimmen. Und Jesus sagt zu diesen Menschen und er sagt auch zu ihnen, wenn es auf sie zutrifft, ändern Sie Ihr Leben, kehren Sie sich ab von dieser alten Ausrichtung auf Werke, auf Werksgerechtigkeit, richten Sie sich neu auf die Gnade Gottes, auf die Gnade durch Jesus. In der FAZ war gestern auf der Titelseite ein Kommentar über Predigten über Pfarrer und es wurde bemängelt, dass so selten auf Gnade hingewiesen wird, dass so wenig betont wird, dass wir allein aus Gnaden, weil Jesus für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist, hingewiesen wird. Jesus betont Betrüger und Dirnen, Typen des Sohnes Nummer 2, kommen eher in den Himmel, kommen eher in das Reich Gottes als Typen nach dem Muster Sohn 1. Ein Grund ist sicherlich, dass die Menschen im Typ 1 bereits in einer Beziehung zu Gott stehen. Diese Menschen haben ihre Vorstellung von Gott, wie er ist, wie man mit ihm umgeht, die Beziehung pflegt. Und hier muss es zu einer Kurskorrektur kommen. Es ist einfacher, etwas neu in Gang zu setzen. Es ist schwierig, so eine Vorstellung zu korrigieren. Vielleicht sind Sie an dem Punkt, dass Sie überlegen, ist das alles? Martin Luther, vielen von uns bekannt, vielleicht auch allen, lebte als Sohn Nummer 1. Er lebte als ein Mensch, der immense Werke vollbrachte, um für seine Sünden zu büßen, um Gott immer besser zu gefallen, der gefastet hat und andere Riten auf sich genommen hat, der ins Kloster gegangen ist. Und dann stolperte er über Römer 1, Vers 17 und erkannte, es sind nicht meine Werke. Es ist die Vergebung Gottes, ist die Vergebung durch Jesus Christus am Kreuz, die mich rettet, nicht meine Taten. Sie sind mit unterschiedlichen Erwartungen in diesen Gottesdienst gekommen. Mit welcher Erwartung auch immer Sie gekommen sind, Jesus lädt Sie ein, sich neu Gedanken zu machen über die Basis Ihres Lebens, über das Fundament Ihres Lebens. Was ist die entscheidende Größe? Was prägt Ihre Entscheidung? Haben Sie bereits die Chance ergriffen, Jesus, Gott, zu Ihrem Befreier, zu Ihrem Lebensregisseur oder wie immer man es bezeichnen möchte, zu machen? Oder haben Sie es noch nicht getan? Was hindert Sie daran? Was hindert Sie daran, Gott das Fundament Ihres Lebens freizuräumen, Ihnen zu sagen, jawohl, du sollst jetzt diesen Raum einnehmen, ich bekenne dir, dass ich vorher den falschen Weg gegangen bin. Einen Weg gegangen bin, der mir nicht geholfen hat in Bezug auf Rettung. Was hindert Sie noch daran? Vielleicht sind Sie den Weg auch schon gegangen. Und wenn Sie innehalten und überlegen, wie sieht's aus in meinem Leben? Ist Gott noch die Nummer 1? Ist Gott die tragende und entscheidende Größe in meinem Leben? Vielleicht ist heute der Punkt für Sie, an dem Sie neu innehalten müssen, um sich Gedanken zu machen. Was muss ich korrigieren? Was soll ich Gott bekennen? Was soll ich ändern? Dass er wieder die Nummer 1 wird. Jürgen Weiß wird uns ein kleines Musikstück spielen. Für Sie die Gelegenheit, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. An welchem Punkt stehen Sie? Gott im Gebet zu sagen, was Sache ist, wie wir Jüngeren sagen, ihn um Vergebung zu bitten und ihn neu zu ihrer Nummer eins in ihrem Leben zu machen. Jesus wollte seine Zuhörer packen. Er wollte sie wachrütteln und einladen zu einem neuen Lebensstil. Jesus will sie und will mich immer wieder wachrütteln, uns bewusst zu werden über Grundlagen unseres Lebens, über die Grundlage unseres Lebens. Er lädt uns ein, sie und mich, zu einem Lebensstil, der anders ist als das, was man landläufig beobachten kann. Er lädt sie und mich ein zu einer Beziehung zu ihm. Wenn die Basis das Fundament in einem Leben ändert, dann ändert sich auch der Lebensstil. Es hat Auswirkungen. Andere Menschen können es beobachten, so wie bei unserem zweiten Sohn die Veränderung zu beobachten war. So wie Jesus auf die Veränderung bei den Betrügern und Dirnen hingewiesen hat, so hat unsere Beziehung zu Gott Auswirkungen auf unseren Lebensstil, auf unser Verhalten. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass Buße immer wieder ein großes Thema in unserem Leben ist, dass Sie und ich immer wieder Gelegenheit finden, uns Zeit nehmen, um innezuhalten, um Revue passieren zu lassen, wie unser Leben geordnet und geregelt ist, uns Zeit zu nehmen, uns neu auf Gott zu besinnen. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass nicht nur die Umwelt erkennt, dass sich in unserem Leben etwas Entscheidendes getan hat, sondern weiß, dass auch in ihrer eigenen Lebensqualität sich vieles ändern wird. Amen.